Na, Julie, wie geht's dir?
Puh, ich sag mal so, es ist 9.05 Uhr in Berlin, die Sonne lacht. Ich glaube, wir hatten noch nie so früh motiviert.
Früh morgens, ey.
Einen Podcast am Start, aber wir sind auch live und direkt nicht mit Österreich, aber mit Italien verbunden.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Paar Stunden weg, keine Zeit für dich.
Und was jetzt, Julie?
Werbung! Diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Pillar Performance aus Australien, die machen Magnesium und nicht nur eins, sondern auch drei.
Triple Magnesium.
Mikroernährung, eine besonders wirksame Dosis Magnesium. Geht uns gut rein, schmeckt gut, sieht gut aus, guten Schlaf, eine Recovery. Das eine oder andere Mal haben wir auch verpennt. Gibt verschiedene Flavors, Ananas, Kokos, Beeren, die Beerenvariante. Bevor wir abends schlafen gehen, knallen wir das in den Shaker. Wir schlafen gut durch, wir sind erholt und träumen einfach nur vom Fahrradfahren und vom Leistungssport. Wenn ihr Pillar heute noch ausprobieren möchtet, geht einfach auf pillarperformance.shop und nutzt den Code 8000Hz, klein und zusammengeschrieben, um 15% Rabatt für eure erste Bestellung zu bekommen. Und alles steht natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Und dann hoffen wir, dass ihr gut schlaft und nicht verpennt.
Und jetzt geht's weiter.
Alla hopp, weiter geht's. Ja, Pösti Power ist im Studio. Pösti, was geht? Wer bist du?
Jo Leute, vielen Dank für die Einladung. Freue mich natürlich, dass ich da bin. Und bin ein Straßen-Mountainbike-Fahrradfahrer. Eher schon, also Profession schon eher nur auf der Straße und bin aber gerade beim Enduro-Rennen mit meiner Freundin unterwegs in Finale Ligure. Wunderschön.
Perfekt. Und da gehen wir gleich mal im Detail drauf ein, was es alles auf sich hat, warum du hier bist, was du so gemacht hast. Aber jetzt sei erstmal Abfahrt.
Abfahrt.
Ja, Pösti. Jetzt bist du da. Wir haben tatsächlich schon echt lange drüber geredet, dich endlich mal hier reinzuholen. Und es ist natürlich, wie das so ist, mit Terminen und zeitlich und hier und da und gerade bei drei Leuten immer nicht so einfach. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr. Ich glaube, Julian freut sich auch sehr. Ich glaube, ach, das ist super. Dann freue ich mich ja doppelt. ich gehe davon aus, dass dich alle kennen, aber trotzdem können wir vielleicht nochmal so kurz ein Roundup. Ich will jetzt hier gar nicht so deine ganzen heroischen Ergebnisse runterbeten, was du alles gemacht hast. Vielleicht die wichtigsten Sachen. Ich glaube, jeder erinnert sich an die erste Etappe vom Giro 2017. Dann auf jeden Fall nochmal eine Etappe beim Criterium Dauphiné und natürlich nicht zu vergessen 2009 Juniorentitel Cyclocross Österreich. Ja, der ist auch nicht zu vernachlässigen.
Ja, ja. Also,
der schön, dass du da bist, ey. Welches von den drei Events war dir das Wichtigste?
Boah, insofern, also der Giro war natürlich, das war natürlich ein Wahnsinniges, was er da. Der erste richtig riesige Erfolg, wo man sagt, also ja, boah. Also auch mit Überraschungsmoment und natürlich dann so, ja, einfach in der Radsportwelt angekommen. Das war schon echt speziell. Aber Dauphiné war halt so geplant. Also das ist halt auch cool, gell? Mhm. Also das ist nicht so, das passiert jetzt, weil man.
Dauphiné ist auch das Frischeste, ne?
Genau, ja, das war schon so eher so, ah, das wollte ich unbedingt und da habe ich mich drauf vorbereitet und da habe ich mal einen Plan gemacht und dann hat der funktioniert. Also es hat alles so seine speziellen positiven Seiten. Ist schon cool.
Ja, geil. Für mich war da auf jeden Fall Giro, ich habe das live gesehen tatsächlich. Selten, dass ich Grand Tour-Etappen live sehe, weil ich normalerweise im Büro sitze. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar im Büro gesehen habe. Und ich kannte dich damals tatsächlich natürlich nicht. Wie viel das Jahr war das, 2017? Wie lange warst du da schon Profi oder bei Bora?
Das zweite.
Ja. Und da dachte ich, Alter, krass, wer ist das? Und das ist ja so, man hat ja den Moment oft, dass jemand vorne rausfährt und es ist halt, es funktioniert einfach nie, außer man ist Roger Kluge oder halt du.
Ja, ja.
Und der Moment, das war einfach so geil, ey. War, gerade weil es auch die erste Etappe, du hattest dann ja auch das rosa Trikot, ne, was kurzzeitig Gesamtführender vom Giro.
Ja,
also ja. Ja, geil. Habt ihr direkt gesoffen dann am ersten Tag, sodass der Rest der Giro im Arsch war?
Wir hatten natürlich so vom Thierry Guerre, von unserem Prosecco-Sponsor, da hat man so einen kleinen Aperitif, aber das war so die erste Grand Tour, gell? Also überhaupt für mich. Und das war so das erste Führungstrikot fürs Team damals. Und das war dann schon so, ja, so, was denn in der jugendlichen Euphorie so, ja, das halten wir jetzt bis zum ersten Ruhetag. Ja, aber es war schon klar, also spätestens am Ätna hättest du dann hergeben, gell, aber.
Wie lange hattest du es an?
Ja, ich hatte es einen Tag an und am nächsten Tag haben wir gleich mal auf die Kilometermarke attackiert. Dann war schon so kaum an. Und dann, ja, da hat der andere Greipel hat den Sprinter gewonnen und der hat es mir dann abgenommen.
Ah ja.
Aber.
Also aktuell musstest du dann nur die Hose abgeben, wie aktuell beim Giro. Pogacar, habt ihr das mitbekommen?
Ja, was ist da? Der hat die Hose von Tim Elgi
an. Ich check's auch nicht. Ich muss ganz ehrlich, ich blick auch nicht mehr durch, was da jetzt los ist, ob da zu viel rosa ist oder.
Waren die zusammen in der Kabine und haben sich danach aus Versehen die falschen Sachen wieder angezogen?
Keine Ahnung.
Da habe ich ein wenig Insight. Also die haben ihm den Einteiler gegeben, der ist von Santini. Und die dachten halt so, alles rosa, das ist zu heavy. Mhm. Jetzt machen wir die Hose so ein bisschen andere Farbe. Aber vom UCI-Reglement passt das nicht. Jetzt muss er die Hose, also den Einteiler wieder zurückgeben.
Geil. Ja, ist ja auch das erste Jahr, dass Santini mit der UCI zusammenarbeitet. Kann man ja nicht wissen.
Ja, also tatsächlich. Die UCI mischt sich ja gar nicht
mit ein.
Also die ist ja sehr...
Nee, natürlich nicht. Die ist offen für Veränderungen auch.
Ja, genau.
Aber wie ist denn das, wenn man so für ein junges Team als junger Fahrer eine Grand Tour gewinnt und das Führungstrikot von einer Grand Tour holt? Was kriegt man da als Bonus?
Tatsächlich, also wir hatten ein Bonussystem bei Bora, das war sehr lukrativ und gut. Aber ich war leider, also zu dem Zeitpunkt war ich im Helfersystem rein.
Oh.
Das heißt, es gab für jeden Etappensieg, den wir schaffen beim Giro, gab es 5.000 Euro. Und da gab es dann 5.000 Euro Bonus.
Das ist ja nicht schlecht.
War nicht schlecht, ja.
Das ist gut.
Ja.
Was war die Attacke dann letztendlich? 45 Sekunden oder eine Minute? Was bist du da gefahren?
Boah, 2 Minuten, so an die 600 Watt.
Das ist ein super Minutenlohn.
Ja.
5.000 Euro.
Wird nochmal schön durchgerechnet.
Das war schon gut.
Sehr geil, sehr schön. Und ich glaube, wir verraten nicht zu viel und nehme nicht zu viel vorneweg, wenn wir sagen, dass du jetzt aktuell ja nicht mehr unter Vertrag bist, ne? Und ja, ich glaube, dass also zumindest von meiner Sicht aus, ein super spannendes Thema, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, das zeigt auch so ein paar Sachen, wie es im Radsport läuft oder auch eben nicht läuft. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen, das ist ja das Schöne, dadurch, dass du nicht mehr unter Vertrag bist, kannst du auch ganz offen sprechen. kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, wie das ablief eigentlich? Du warst ja, deine letzte Station war Jayco Alula, ne?
Genau, ja.
Ja, also. Das war 23, ne? 23 warst du noch unter Vertrag. Und dann.
Genau, bis 31.12.23 war ich da ganz aktiv unter Vertrag. Ja, bis jetzt so ist im Radsport, gell? Also, ich habe mich so ein bisschen auf die falschen Leute verlassen und dachte mir so, ja, also jetzt bin ich ja so lange dabei, das wird sich ja regeln und ich bin ja echt ein solider Rennfahrer und auch sehr loyaler Helfer und. Aber man muss ehrlich sagen, das habe ich ein bisschen vielleicht auf die leichte Schulter genommen und mir da wenig Sorgen gemacht. Und wir hatten mit dem Team die Vereinbarung das Jahr davor geschlossen, wir machen 2 Jahre, fixieren aber das Gehalt nur für eines, weil sie nicht wussten, wie der Sponsor im nächsten Jahr ausschaut. Also da muss man schon sagen, da war so ein bisschen Risiko, okay, gibt es dann überhaupt einen Sponsor? Also meine Frage ist, sie haben gesagt, ja, sie sind dran, also, aber es war halt noch nichts fix. Und dann dachte ich so, ja, aber World Tour und wird schon nicht zusperren, die Mannschaft. Und ist auch immer noch solide im Geschäft. Und ja. Auf jeden Fall war halt dann so, ja, okay, Sponsor gefunden nach dem Giro. Und dann ist so, ja, Vertragsverhandlungen, ja, okay, ja. Ja, sie haben jetzt da so einen Deal mit Jungen und sie müssen schauen, wie viel sie da nehmen müssen. Und sie wissen noch nicht genau. Und dann sage ich so, ja.
Was heißt das genau?
Also, was heißt das jetzt? Ja, sie können mir das nicht genau sagen. Und dann war so, ja, okay, na, jetzt wissen es wie viele Leute, aber sie wissen das Budget nicht. Und dann war halt so, ja, okay, schön. Und dann hat sie das halt so hingezogen bis Ende August. Und Ende August war dann so, da war dann irgendwo klar, dass Caleb Jun bei Lotto Soudal raus ist und Luke Blatt nicht mehr bei Ineos bleiben will. Und das haben die halt dann einfach...
Die ja beide auch ziemlich teuer sind wahrscheinlich.
Ja, genau. Und auch Platz brauchen. Und dann hat es so langsam begonnen, so zu knistern und kriseln. Und also ich habe dann einfach am 25. September habe ich E-Mail bekommen, wir werden den Vertrag nicht verlängern und danke für deine Zusammenarbeit.
Ja.
Boah, krass. Einfach so, ja? Einfach als
war
E-Mail.
Das war sehr überraschend. Die hatten nämlich davor noch, also zwei Tage davor Gespräche geführt mit dem Teamchef und mit sportlichen Leitern und halt mit allen Verantwortlichen. Und dann war so, ja, mein Management damals auch. Und das war dann doch sehr überraschend. Vor allem 25. September ist halt so Zeit, da ist halt auch nichts mehr los dann so.
Auf dem Markt, ja.
Nee.
Am Radsportmarkt.
Ja, ja.
Und dann war noch bis Ende, also eigentlich bis, also mit Bahrain habe ich geredet bis Mitte Februar. Mit Ineos habe ich noch geredet bis, glaube ich, 4. 5. Jänner. Dann haben sie den jungen Dänen ins Team geholt. Und mit Q365 bin ich tatsächlich permanent immer noch in Kontakt. Die machen das ein bisschen so abhängig, was Giacomo da, wie es dem läuft und ob der Hilfe braucht oder ob sie den einfach eine Saisonpause machen lassen wollen oder wie es geht. Aber ja, sehr, sehr vage die Engagementgeschichte da im Radsportzirkus.
Was so ist über den, krass, über, ist über ja vor allem Preis so ein Kommunikationsding, ist. Ne?
Ja, ja.
Ist das üblich mit also so das Team zu kommunizieren? Also das ist halt irgendwie, dass man hingehalten wird und dann wird einfach irgendwann der Knopf gedrückt? Kennst du das so?
Ja, das kenne ich schon so. Also das kenne ich auch aus Erzählungen und kenne ich auch aus eigener Erfahrung ganz viel. Und dann kommen da so Aussagen manchmal von, ich nenne jetzt keine Namen, weil ich will da, das passiert halt einfach, wo man so sagt, ja, wir wissen nicht das Budget und wir wissen nicht, ob genug Platz wir müssen da besser wirtschaften und keine Ahnung. Und dann erfährst du halt, ja, die verhandeln da im Hintergrund eigentlich mit ganz anderen Leuten, die da Millionen verlangen oder Hunderttausende an Euro kosten. Mhm. Und dann fühlt man sich dann schon so oft ein bisschen so, ja, der holt sich seine Trinkflaschen aber nicht vom Auto. Gell? Also,
und das sind ja, was ja auch bei der Geschichte ist, das sind ja jetzt auch... keine Einzelfälle. Das ist ja halt im Radsport, im Profi-Radsport, für die Leute, die es jetzt halt nicht wissen, es ist jetzt nicht so, also oder es ist selten der Fall, dass man Verträge kriegt, die über mehrere Jahre gehen. Soweit ich weiß, sind es ja eigentlich immer so Pi mal Daumen 2 Jahre, aber eigentlich ein Jahr bist du safe und eigentlich im nächsten Jahr, dem darauffolgenden Jahr, muss man schon wieder gucken und dealen, wie sind die Kombinationen. Dann gibt es ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, 2 Möglichkeiten, dass man beim Rennstall fest angestellt ist oder dass man wie Freelance ist. Ist es, gell? Oder wie ist denn?
Ja, also das gibt so im Fahrerfeld. Es muss ein UCI-Vertrag sein, da gibt es UCI-Verträge für Fahrer und die sind dann schon immer ganz fix datiert. Also der Lauf von da bis da, also meistens von 1. Januar bis 31. Dezember. Und
ich glaube, bei den Männern ist das schon länger so, bei den Frauen war das lange so, ne, dass die noch Freelance, also ich weiß es noch von Tanja Ehrer, dass die zum Beispiel, dass die jahrelang als Freelancerin quasi gefahren ist, auch für IF und so, aber die was konnten, halt auch voll schwierig ist, weil du dann ja einfach, kannst ja nicht viel nebenher machen und hast dann einfach dauerhaft eine, so eine Scheinselbstständigkeit.
Ja, es war so, also die konnten halt immer so, du konntest nur für das Team fahren, auf dem gleichen, wie sage ich jetzt, auf dem gleichen Niveau. Also das war jetzt kein World Tour, sondern es war halt so Pro Tour. Und du konntest halt dann quasi so wechseln, dass du halt dann kleinere Rennen fährst. Aber es war ja für die Mädels, dann fährst du halt nationale Rennen. Also der Rennzirkus bei den Mädels, der war ja noch nicht so ausgeprägt, wie er jetzt ist. Das ist ja jetzt, also Gott sei Dank hat das auch einen Riesensprung gemacht. Aber ja, stimmt, bei den Mädels war das so am Anfang. Mhm.
Ja, und dann, so, warte mal, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Genau, ja, dann ist es natürlich verkackt. wenn du dann halt Ende des Jahres, wie du ja eben angesprochen hast, also die Nachricht bekommst und da irgendwie so ein bisschen durch Lalala, du meintest ja auch, ja, vielleicht hat man auf die falschen Leute gehört. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob man da schon Manager hat oder ich denke mal, du bist ja auch lange im Pro-Zirkus drin und da ist ja die Welt ja dann eigentlich auch klein und man, ja, man spricht sich ja sicherlich auch ab, aber das ist natürlich jetzt, ja, wie du sagst, auch ja, einfach verkackt, wenn man das dann so nicht direkt oder durch die Blume irgendwie gesagt bekommt, Ende des Jahres. Aber was sind denn jetzt aktuell für dich, weil als wir gestern kurz telefoniert hatten und du gesagt hast, ja, ich bin im Finale in Italien, dachte ich so, ah, krass, ist es jetzt der Downhill-Pösti? was, weil ich, die letzten Rennen, die du gemacht hast, war ja auch der Team Austria, warst du ja am Start. Was war das Tour des Alps? Da ging es ja auch nochmal auf die 12. Was?
Ja, also, ja. Was so der Plan ist. Also, ich habe so natürlich dann in Absprache mit meiner Freundin, dass dann, sie ist ein bisschen überrumpelt worden von mir, aber. Ich habe so, ja, wir waren in Südafrika auf Trainingslager und natürlich, also die Frage war halt aufhören, ja, okay, ja, aufhören. Und dann war aber immer nur die Option, eben so lange, also die Bahrain hat gesagt, bis Mitte März, also wissen sie nicht, ob sie jetzt noch einen neuen holen oder nicht. Und dann dachte ich jetzt, ja, also in der Olympiasaison aufhören möchte ich sowieso, auf keinen Fall. Und dann habe ich halt so überlegt, was kann ich machen, was ist möglich, wenn man jetzt kein Team hat. Und dann sind natürlich so kleinere Teams auch in Frage gekommen, aber das war dann so, ja, da bist du wieder so unflexibel. Und ehrlich gesagt war das dann auch, wo man sagt, der finanzielle Anreiz war nicht groß genug, um mit der Gefährlichkeit des Conti-Sports auszusetzen. Da war ich eher so ein bisschen gebrandmarkt, das, ja, aber gut, so ist es. Und dann dachte ich so, ja, ich fasse einfach ein paar Mountainbike-Rennen, trainieren weiß ja mittlerweile, wie funktioniert. Und schaust halt, dass die richtig harten Intensitäten da übers Mountainbike ein, ja, irgendwie ein Trainingsprogramm einplanen kannst. Und dann fahren wir mal Tour auf der Alps im Nationalteam und schauen mal, wo die Form ist und wie es geht. Das war diese Tour der Alps ist für mich als Fahrertyp eine sehr undankbare Rundfahrt, weil es sind halt wahnsinnig viele Höhenmeter. Und ich bin eher so der Klassiker-Rolleur. Aber ich habe echt gute Form. Und ja, eine Etappe war eine Langspitzengruppe und dann musste ich aber WO geben. Weil die Jungs, die haben da berghoch haben echt hartes Tempo vorgelegt und ja, Alessandro De Marchi hat es dann gewonnen, war jetzt kein Unbekannter. Gell, da teilen wir uns so ein bisschen die Spezialität. Aber so war der Plan. Also ich werde jetzt mich da so weiter noch ein bisschen im Mountainbike-Zirkus bewegen, je nachdem. Ich spreche aber nebenher schon mit Teams. Also ich wollte halt einfach zeigen, dass ich nicht, also ich bin nicht bereit aufzuhören. Und weil es mir einfach, das ist der Grund, warum ich Radfahren, ja, warum ich Rad fahre und warum ich den Sport mache, ist, weil mir der Sport am Herzen liegt und weil das meine Passion ist. Und da geht es gar nicht so darum, ob ich da jetzt ein World Tour Team habe oder nicht, sondern da geht es mehr so um den Renngeist und ums Radfahren an sich. Und das habe ich auch lernen dürfen jetzt wieder und hat mich so wieder ein bisschen an den Beginn meiner Karriere beziehungsweise an die Liebe zum Radsport zurückgeführt. Und ja, so ist es jetzt sehr multidisziplinar, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich letzte Woche in Riva Bike-Marathon fahren. Ging dann nicht, also gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen und da so, ja, war dann so ein bisschen Risiko und dann habe ich gesagt, nein, braucht man nicht übertreiben. Und nächstes Rennen ist Heiming in Tirol. Okay.
Naja, ich sag mal so, Peter Sagan ist ja auch nicht mehr so viel auf der Straße unterwegs, sondern jetzt auch auf dem Mountainbike-Trail on the way. Vielleicht siehst du den ja bei dem einen oder den anderen Event, quasi ja ehemalige Trainingspartner, auch sympathischer Typ. Wie ist es denn bei dir auch, wenn man jetzt auch mal so die letzten Jahre oder aktuell den Radsport sieht, auch gerade mit dem Thema Gravel, das wird ja immer mehr und ich denke mal sicherlich sagt ja jeder irgendwie, okay, wenn ich jetzt nicht mehr irgendwie Top 3 fahre in der World Tour, ach, da mache ich nebenher ein paar Gravel-Rennen oder wen haben wir denn da? Auch ehemaliger Themenkollege von dir, Oss, der fährt ja auch Gravel-Rennen oder The Fossi. Da ist ja so.
Ja, Fossi. Wobei man sagen muss, Fossi macht das ja schon sehr professionell. Ja. Also Fossi ist ja quasi von Anfang an dabei und der hat da echt Ahnung. Und bei Daniel war es halt so, okay, der ist mal die WM gefahren, dann ist er da richtig gut gefahren, weil das halt, also da hat er die richtige Gruppe erwischt. Und dann dachte sie so, ja, das. Also er wollte eigentlich aufhören. Und dann hat er halt so Graveln für sich entdeckt und das hat ihn halt wieder motiviert, dass er quasi weiter trainiert. Und auch weil Peter gesagt hat, er will unbedingt nur weiterfahren. Und ja, Sagan hat dann manchmal so im Winter so ein bisschen Motivationstrainingsprobleme und da hilft ihm dann meistens Daniel durch den harten Winter. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
Cool.
Aber ja, Gravel ist echt eine coole Geschichte.
8000 Hertz, nicht nur Radsport, sondern auch Technik-Podcast, ja, von Bluetooth bis Kabel. Und das ist die perfekte Weiterleitung, dass wir kurz in die Werbung gehen. So, wer kennt's nicht? Ihr müsst zur Arbeit, zur Freundin, zum Freund oder einfach zur Verabredung. Ihr fahrt mit dem Fahrrad durch Berlin, so wie es sich ja eigentlich auch gehört in der großen Stadt. Aber sau der Upturn, super viel Verkehr. Ist auch nicht immer ganz sicher in den Straßen. Naja, wir haben ja natürlich immer den Klassiker dabei, dass wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, immer die roten Ampeln vor uns haben. Aber am 4.8., 2024, in 3 Monaten im August, findet der Generali Velo City Berlin das Radrennen in Berlin statt. Was heißt es? Ihr könnt durch Berlin ballern und das Umland mit euren Rennrädern. Es gibt 2 Strecken, 60 Kilometer und 100 Kilometer. Und könnt eigentlich Brandenburger Tor, das Schloss Charlottenburg umfahren, über den Teufelsberg, Klassiker, der Grüne Wald, am Hauptbahnhof vorbei wattnern. Und das Schönste dabei ist, alle Strecken sind sicher abgesperrt, ja, und es ist einfach verkehrsfreie Straßen. Sprich, das heißt, es gibt keine Autos, die Ampeln sind quasi für euch immer auf grün gestellt und egal in welchem Leistungsniveau ihr seid, ihr könnt einfach entspannt fahren oder einfach Gas geben. Von daher, im August ist es soweit. Der Generali Velo City Berlin ist am Start. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch anmeldet, am Start seid. Vielleicht sehen wir uns auf der Strecke. Wie auch immer, kommt rum, seid dabei. Geiles Wetter, schöne City und genau, Full Force, let's go, à la hopp.
Das heißt, dass Gravel für dich auch eine Option ist? Denkst du darüber nach? Ist das?
Ja, klar. Also tatsächlich hätte das gerne in Angriff genommen, da war halt nur so, also ich hatte ein Angebot gehabt von Colnago, gemeinsam mit Kedex, da mit Solovataccio mit Helmose im Team zu fahren, aber da war es sehr konkret, dass das mit Ineos was wird und da habe ich nicht zusagen können.
Mhm.
Und von dem her hätte es, aber es hätte schon echt einen Reiz, ja, das wäre schon echt cool. Also dadurch, dass ich technisch gut am Fahrrad bin und Graveln so schon so eher so wieder back to the roots Ursprung des Fahrradfahrens ist, das ist schon echt cool.
Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich gerade für euch Profis eine sehr, sehr schöne Abwechslung auch, ne? Auch so von der Stimmung her bei den Rennen, vom ganzen Ablauf und so, ist es halt so viel entspannter und lockerer, auch wenn es natürlich super hart ist am Ende des Tages. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe kurz mit Johann Jakobs gesprochen, der ist ja gerade das Tracker gefahren von Movistar. Der meinte auch, das hat so krass viel Spaß gemacht. Also das ist einfach geiles Ding ist so. Und kann mir das echt gut vorstellen, dass es dann, ich meine, es sind ja viele jetzt, ne? Also auch Greg van Avermaet, Valverde und so, die sind ja, steigen ja alle um. Also ergibt ja auch total Sinn, um die Karriere einfach nochmal ein Stücken zu verlängern.
Ja, das ist halt auch so. Also du kannst ja nicht zum Fahrradfahren aufhören. Also schon physisch und medizinisch solltest du nicht von über 30.000 Kilometern im Jahr auf null runterfahren. Ja. Das funktioniert halt so auch nicht für den Körper. Gell?
Ja.
Also rebelliert ihr dann irgendwann und dann kriegst du vielleicht noch einen Herzinfarkt. Dann wäre es schon gut, wenn du nur ein bisschen bewegst im Jahr. Aber ich habe das auch gemerkt, also schon im Mountainbike-Zirkus, also der ist ja nur eher, also das ist so richtige Community, gell? Das ist so bei der Straße, also da ist halt dein Teamkollege der erste Gegner, gell?
Mhm.
Und das ist halt echt, also so das Mindset ist halt einfach ein ganz anderes. Und dann, ja, ist schon echt cool. Also alles, was so ein bisschen Offroad ist, ist sehr benutzerfreundlich, ja, nennen wir es mal so.
Es ist halt auch noch nicht so ein ganz so großer Zirkus. Ne? Also klar, man hat jetzt auch gesehen, vor 2 Jahren, 3 Jahren, wo die ersten internationalen Gravel-Rennen war, wo man gesehen hat, okay, da ist ja auch mehr und mehr wird eine Professionalität, das wird ja dann auch irgendwie ein bisschen belächelt oder so. Aber wenn ich jetzt das sehe im Vergleich, wir haben uns ja oft auf Rennen gesehen, ob das die Tour de France war, ob das, wo haben wir uns denn eigentlich, ach, ich kann es auch nicht mehr sagen, wo wir uns überall gesehen haben. Aber da ist ja auch, wenn man nicht davor genau sagt, pass auf, wir sind hier im Hotel und da abends nach dem Abendessen, da habe ich mal Zeit, sonst ist ja alles auf Schlag. Also du hast 10 Minuten, aber diese 10 Minuten sind Aufgaben für eine halbe Stunde reingeplant. So, ja? Und es ist ja auch immer, ja, bei so einem Rennstall, bei ja, Tour de France, größtes Event eh überhaupt oder generell auch bei anderen UCI-Rennen, das ist ja da auch sowohl für die Fahrer, Betreuer, Teams, alles, ist ja immer so ein Pressure auch da hinten. Klar, es ist halt ein Profisport, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie beim Mountainbike-Rennen oder beim Gravel-Rennen die Leute da auch ganz entspannt, auch Start war vor 5 Minuten easy, ich fülle die Flasche nochmal auf, klar, aber ja, da ist einfach, und ich glaube, das ist auch ein ganz cooles oder ein ganz, ganz schönes Gefühl auch für Fahrer und für Fahrerinnen, die lange oder auch noch aktiv in der World Tour unterwegs sind, dann immer mal für, ob das jetzt nur ein Rennen ist oder ein paar Rennen sind in dem Gravel- oder auch Mountainbike-Bereich wie du, um, weiß nicht, ob es möglich ist, so ein bisschen den Vibe von A nach B rüber zu tragen. Das ist doch schon immer ein bisschen schwierig, ja, weil es ist ja schon ein System, was es seit mehreren Jahrzehnten gibt. Und ja, aber vielleicht ist es dann für die einzelnen Personen, fürs Feeling, fürs Insight, fürs Gemüt, wenn man das so sagen kann, so ein kleiner Relax-Ausschnitt, oder? Was meinst du?
Ja, also ich würde auch den Vibe nicht vermischen, gell? Also
ja.
Muss ich auch sagen, es ist schon sehr, jede Sportart hat seine Vorzüge, aber es sind nicht andere Sportarten, da muss man schon mal damit anfangen. Gell? Also da würde auch Gravel, das ist, klar, es also bewegt sich alles mit dem Fahrrad, aber du kannst auch die Rennen und auch vom Aufbau und von der Vorbereitung, das kannst du alles nicht miteinander vergleichen. Gell? Und was ich mir aber so wünschen würde für den Radsport, einfach für den Straßenradsport speziell, dass sich so das Mindset so ein bisschen verändert, einfach so, ja, also die Karriere ist irgendwann vorbei, gell?
Mhm.
Und wenn du da so in der Bubble drinnen bist, dann vergessen das viele und dann fällst du da so raus und dann fängt das Leben tatsächlich wieder ein Stück weit an, mehr Spaß zu machen. Und das wäre doch schön, wenn man während dem Profi-Sein so richtig, aber hast du mal Thunderbolt zugesehen, wann der gewinnt? Wenn, also hat der Spaß, hast du Mathieu van der Poel mal zugeschaut, wenn er da über die Linie fährt? Also ich habe nie das Gefühl, dass sich der so richtig freut, oder?
Na, es ist schwierig, ne? Also ich finde, bei van der Poel ist auch so ein bisschen, es wirkt für ihn sehr spielerisch und so, ne? Also es wirkt aber trotzdem, ja. Vielleicht ist er einfach kein Typ, der sich über alle Maßen irgendwie so freut oder so nach außen, also lächelt jetzt ja auch nicht so viel und so, ne? Es ist nicht so, ist kein Pogacar. Ich finde, da ist der Vergleich schon irgendwie, bei dem hat man das Gefühl, das ist dem alles egal, ja, der fährt einfach nur, weil ihm Radfahren richtig, Spaß macht, so, ne? Das ist, finde ich, so einer, der bringt einfach so ein krasses Gefühl rüber. Ich meine, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal so die großen drei anguckt, so jetzt Van Aert, Pogacar und Van der Poel, dann ist es nur Van der Poel, der da irgendwie so eine Stimmung rüberbringt, ne? Also klar, Pogacar meine ich. Van der Poel ist überragend einfach als Allrounder. Van Aert, finde ich, ist sehr mittlerweile so sehr abgeschliffen jetzt, auch was es gab von dem ganzen Team wahrscheinlich irgendwie so. Also da ist wenig Persönlichkeit mehr dabei. So, das war früher anders.
Ja.
Und Pogacar macht einfach, was er will, ne? Auch sein ganzes Social-Media-Game und so, das hat auch was anderes. Ich meine, bei Mathieu hast du ja auch keinerlei Einblicke, ne? Das ist ja auch alles sehr die Oberfläche, sehr professionell, nur so kuratierte Fotos von Fotografen. Bestimmt, ja. Und bei Pogi siehst du halt irgendwie, wie der da irgendwie mit gebrochenem Arm zu Hause auf der Couch liegt oder auf seiner Rolle oder was auch immer so, ne? Das ist schon was anderes, ne? Obwohl die ja schon eher eine Generation sind. So, Pogi natürlich noch ein bisschen jünger. Aber ich bin gespannt, wie das wird, wenn sich das vielleicht so ein bisschen mehr durchsetzt. Weil das Schöne ist daran, er ist so und er hat ja Erfolg damit, ne? Ist jetzt nicht so, dass das ja, irgendjemand das macht, sondern also irgendwie scheint es ja zu funktionieren.
Ja, ist ein wahnsinniges Talent, muss man auch sagen. Also, und das ist dann der nächste Punkt. Gell? Da kannst du so, die Jungen, die sehen das und das finde ich voll geil, wenn die das sehen, wie er so ist, weil Pogacar ist echt, also der macht den Radsport, der gibt ihm ein neues Image wieder und der macht ihn wieder groß. Und aber die sehen das, gell? Die sehen, alles easy, cheesy, locker, lässig. Aber der Typ arbeitet schon richtig hart da, gell? Aber der hat halt einfach Spaß dran.
Ja.
Und er ist trotzdem ein Ausnahmetalent und ein Ausnahmesportler, wo er auch einfach körperlich gesegnet ist mit Sachen, die er halt, also die Leistungswerte, die er halt fährt. Und auch, wenn man das jetzt mit Vingegaard vergleicht, und der Typ hat Flandern gewonnen und kann trotzdem bei der Tour mit dem besten Bergfahrer mitfahren. Also das muss man
ja, ist absurd.
So rein körperlich, was das heißt, was man da leisten, also in der Stande, imstande ist zu leisten, das ist schon, also, ja, also
ich find
wirklich
auch
beeindruckend. Aber das kann man halt dann, du musst dem im Klaren sein, wenn du zum Radfahren anfängst und sagst, hey, ich möchte Rennen fahren. Das funktioniert nicht bei allen so. Also das ist eine rare Spezies, würde ich sagen.
Dass ja, das vor allem ist das ja auch eine krasse mentale Komponente. Ich meine, Pogacar ist jetzt, also wie alt ist der jetzt? 24 oder sowas? 24, 25? Ja. Irgendwie so. Super jung, fährt seit Jahren schon auf dem höchsten Niveau, also wirklich auf dem höchsten Niveau, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und schafft es trotzdem zumindest nach außen, man weiß ja nicht genau, wie es in ihm aussieht, ne? Aber nach außen, und das sieht ja auch sehr authentisch aus, so eine Leichtigkeit zu behalten. Wenn man sich aber dann zum Beispiel jemand anguckt wie ein Pidcock, der das ja vor 2-3 Jahren auch noch genauso hatte eigentlich, ne, vom Style her, der jetzt ja komplett verbissen ist. Der ist ja komplett, also der ist ja nur noch so eine harte Schale, der zu Rennen fährt und dann irgendwie Achter wird und völlig verbissen ist und das scheiße findet und dann irgendwie wieder nach Hause fährt, so gefühlt, ne? Das war der Typ, der früher immer lustig Wheelies gezogen hat und alles und Spaß und hier und da und alles. Da siehst du halt, was das mit den Leuten macht, ne?
Ja, das ist richtig, ja. Also der eigene Ehrgeiz steht dann, glaube ich, manchen so ein bisschen am Spaß im Weg. Also, weißt du, wir machen das, also wir fahren Fahrrad, weil es geil ist. Ja. Und wenn du dann zu ehrgeizig wirst und das vielleicht dann auch nicht so läuft, dann kann es schon passieren, dass du vergisst, warum du das Ganze eigentlich machst.
Ja, genau, aber und dann, ich weiß gar nicht genau, hast du da irgendwelche Insights? Hat Pogacar irgendwie Mental Coaches oder irgendwas oder irgendwie Support in der Richtung? Weil ich meine, der hat sich, also jemand wie er, der sich dann da, was hat er sich, den Arm gebrochen oder so, ne? Der aber dann trotzdem einfach so positiv bleibt, dann so weiterarbeitet und so zurückkommt wie er und das dann ja auch im Prinzip bei der Tour relativ bitter in Kauf nehmen muss, dann was passiert, aber es scheint ihn nicht runterzuziehen, so. Der scheint da irgendwie immer einen Twist irgendwie zu kriegen. Und das ist halt die krasse Herausforderung, ne?
Also ich weiß persönlich nicht, ob er jetzt da Mental Coaches im Background hat, wahrscheinlich hat er schon Assistants, oder da ist sicher, wenn er nicht selber jemanden hat, dann hat er sicher vom Team kriegt er jemanden, der ihm helfen kann. Aber er ist halt einfach so eine Persönlichkeit. Also ich kenne ihn so ein bisschen besser. Und der ist halt einfach, ja, der versucht halt einfach trotzdem immer das Positive daran zu sehen und der weiß jeden Tag, warum er aufs Fahrrad steigt, weil er es geil findet.
Mhm. Ja, ist krass.
Und das schafft er bis jetzt so umzusetzen und aus Mindset zu behalten und für das bewundere ich ihn echt. Also ist echt cool.
Hattest du einen Zeitpunkt bei dir in der Karriere, dass es so von Spaß am Radfahren zu, okay, das ist jetzt mein Job, jetzt muss ich, also klar, dass es so Tage gibt, gerade in Grand Tours, du bist ja alle gefahren, das ist klar, aber so, dass man sagt so, boah, das ist jetzt hier mein Büro, ey.
Ja, so während dem Rennfahren ist das, also war es für mich eigentlich immer echt cool, also ich bin echt der Rennsauer. Aber wenn du dann so, keine Ahnung, hast dann einen Rennblock, dann fährst du eine Grand Tour und dann fährst du ein paar Eintagesrennen hinten nach oder davor oder mit Höhentrainingslager und dann kommst du so nach Hause und dann braucht der Körper die Ruhe. Und dann war manchmal so, da hatte ich schon so 2-3 Jahre, da war es echt schwer, sie wieder da so ja, zusammenzureißen und da wieder ins Training einzusteigen. Mhm. Also so der Schritt, der erste Schritt wieder zurück ins Büro quasi, ja. Der war echt immer, also der war da weiß ich so 2-3 Mal, da dachte ich schon, hey, überleg mal, ja, warum und macht das jetzt noch Spaß? Und wenn dann wieder im Hamsterrad, sage ich schon, drin bist, dann läuft es schon wieder und dann fühlst du ja wieder gut, aber so, wenn der Körper so müde ist, einfach dann da wieder auf den Karren zu steigen und Zähne in die Fresse zu hauen, ist echt, das war dann manchmal schon schwierig.
Na, vor allem, weil du ja auch, anders als in anderen Berufen, wird dir ja spätestens, wenn du es irgendwo hochlädst bei Training Peaks oder irgendwas, aber du siehst es auf dem Computer auch die ganze Zeit, siehst du ja im Prinzip die ganze Zeit vor Augen, wie gut du deine Arbeit oder wie schlecht du deine Arbeit gerade machst, weil du hast ja deine genauen Werte und wenn du aus dem Winter kommst und dann ist es, keine Ahnung, ihr seid im Januar irgendwie im Trainingslager und man hat vielleicht ein bisschen sich gegönnt im Winter, so dann ist es halt hart, ne? So dann wirkt es wahrscheinlich auch wie so ein am Horizont irgendwo ist die Profiform, die ich vor 2 Monaten oder 3 Monaten noch hatte. Da muss ich jetzt erstmal wieder hin.
Da muss ich wieder hin.
Wo ist sie denn?
Genau.
Ja, das
ja, ist tatsächlich, ist echt. Also du wirst täglich konfrontiert mit dem Job, den du gemacht hast. Das ist tatsächlich richtig. Und dann ist halt auch so, also mittlerweile, du kannst ja, also weil es halt auch funktioniert, gell, mit Wattmessgeräten, Puls und keine Ahnung, Strava, Training Peaks, dann Whoop. Das zeigt dir ja sogar, wie gut du geschlafen hast oder besser geschlafen als vorgestern und keine Ahnung. Und dann ist ja, also es ist echt Wahnsinn. Gell? Also es ist sehr optimiert und so das menschliche Menschsein und einfach mal sagen, Alter, Leute, ich habe echt keinen Bock, das ist echt schwer. Also das macht auch das System, macht da, gibt dir da ganz wenig Spielraum. Gell? Wenn du plötzlich beim Whoop steht, da nur 3,5 Stunden geschlafen, dann ruft der Coach an um 8 Uhr morgens und sagt, hey, was war los?
Hinlegen.
Warum erst um 3 Uhr nachts schlafen gegangen?
Ja, krass. Wie,
ja, stimmt, da war...
Wie oft hast du das, beziehungsweise jetzt bist du in einer speziellen Trainingssituation gerade, aber als du in einer aktiven, sagen wir, Saison 2023 bei Bora oder 22, als du durch die komplette Saison gefahren bist, wie viele Tage in der Woche hattest du denn so, dass du einfach mal Rad gefahren bist, dass du sagst, ey, geil, jetzt fahr ich eine Runde Rad, jetzt macht mir das Spaß, jetzt habe ich Bock. Wie oft gab es das und wie oft ist es wirklich einfach, okay, hier ist mein Plan, das muss ich machen und danach belohne ich mich mit dem Kaffee?
Boah, also nur so Radfahren, dass man sagt, boah, ja, okay, fahr mal eine Runde, also das ist am Ruhetag ins Kaffee, ja. Also es ist so, je nach Rennkalender ist es so 1 bis 2 Mal die Woche, wo du sagst, okay, du hast jetzt eine Stunde rumpimmeln und dann fährst du ins Kaffee und einfach fährst Fahrrad, einfach ums gute Gefühl. Aber sonst war immer Programm. Also ob es jetzt V2 Max, Schwelle, Kraft oder, keine Ahnung, High Cadence oder Over Unders oder sonst irgendwas, da ist das Training ist durchgetaktet, da ist so viel gut. Radfahren ist da gar nicht mehr so viel dabei.
Mhm. Ja, krass.
Und dann kommt auch mal noch dazu das ganze Reisen und so weiter. Das ist ja, raubt ja auch super viel Energie. Ja, also wenn du dann sagst, okay, im Frühjahr sind wir hier, früher noch Tour Down Under, dann fährst du irgendwie aus Österreich bei gefühlt minus 20 Grad, bei 45 Grad, komplett andere Zeitzone. Dann ist irgendwie wieder so, ah ja, jetzt ist irgendwie 6 Wochen, sagen wir mal, Training, ja, was ja auch schon wieder hart ist. Dann die ganzen Frühjahrsklassiker, dann hast du die, naja, dann halt, keine Ahnung, ob man in Calpe oder Mallorca ist oder, ah ja, gut, wir gehen jetzt Höhentrainingslager, zack, à la hopp, ab in die Alpen oder Pyrenäen, das ist ja, das ist dann, und halt auch dieser ganze Reiseaufwand, das ist ja auch mal, was ja auch geil ist, sicherlich auch, es macht ja auch Spaß, aber ich merke es zum Beispiel auch, wenn ich viel für die Events unterwegs bin oder manchmal Ich liebe es auch einfach zu Hause dann wieder in seinem Bett zu pennen. Das ist einfach
das
geil.
Das zieht oder? Schon, ja.
Also ich so, weiß nicht, hattet ihr mal bei so einer Grand Tour, wart ihr auch mal so, ich weiß nicht, ob das Ineos war damals, die dann ihre eigenen Matratzen hatten? Wart ihr auch mal so ja, unterwegs?
Also bei Checo hat man tatsächlich immer eigene, jeder hatte seine Matratze, ein Kopfkissen und eine Bettdecke. Und das ist... wird jeden Tag weiter ins Hotel gereist und du hast da 3 Wochen lang in deinem eigenen Bett geschlafen. Also das war echt cool.
Hatte nicht Richie Portman einen Camper dabei?
Der hat ein Motorhome. Also Froome und Richie, die haben mal ein Motorhome. Ja. Dann haben sie es verboten.
Ja, vor allem ist auch affig. Was ist denn das auch für ein Signal ans Team? So, ey, ich schlafe hier in meiner eigenen Wohnung auf Rädern und ihr guckt mal, wie ihr in den Hotels klarkommt.
Du musst dir vorstellen, also das war ja dann so, okay, ah, der macht es, das wollen wir auch machen.
Ja.
Und dann hätte da jedes Team, das ein bisschen mehr Budget hätte, hätte da, keine Ahnung, 8 Motorhomes am Parkplatz vom Hotel hingestellt. Oder?
Plötzlich der ganze Konvoi ja, verdoppelt an den Autos, ey.
Ja, ich meine, bei der, wann war das denn, Tour de France, ich glaube 2017, und klar, wenn da halt der ganze Cross in irgendeinem Kaff dann einmarschiert, und da war es ja auch, ist ja auch manchmal so, dann sind die in so einem Kaff und dann gibt es dann so 5 Hotels. Ja, das eine ist ein 4-Sterne-Hotel, das andere ist ein 2-Sterne-Hotel, das andere ist so, so ein Chambre d'Hôte. So. Ja, das ist so, wir haben da jetzt noch so 5 Zimmer. Und das war, manchmal waren wir dann so in saukrassen Hotels und manchmal war ich dann morgens beim Frühstück so, wo ist denn die Kaffeemaschine so? Und dann saß ich da am Tisch mit den anderen Pro-Teams und so, heute hat man wieder das Hotel bekommen. Und nee, deswegen meine ich, wegen bis 2017, wegen Schlaf und, keine Ahnung, Matratze und, Reisen und so weiter. Das ist schon eine, das ist schon alles crazy, aber auch,
Wie ist das für dich jetzt, Pösti, jetzt wo du ja quasi wahrscheinlich immer noch viel reist, du bist ja gerade auch unterwegs, aber halt deutlich selbstbestimmter. Fehlt dir dieser ganze große Zirkus so ein bisschen oder sagst du, na, das ist jetzt auch mal ganz schön, aber du bist trotzdem noch bereit, das für eine Zeit zu machen, oder wie ist da gerade so dein Gefühl?
Weil ja, es fehlt schon, also jetzt speziell, wo die Tour auf der Alps war, was ich echt geil gefunden habe, mit den Jungen, das sind alles, also gut, da waren 2 meiner Companions, Hermann Bernstein und Sebastian Schönberger waren da mit dabei und wir haben so quasi, wir waren so die Opas oder die Papas und haben so die jungen U23-Fahrer so ein bisschen in den Profizirkus angeleitet. Und das finde ich dann schon geil, weil dann bist du am Weg und dann siehst du da ja, also läuft, bin ja absolut noch da im Zirkus dabei und kann auch noch richtig mitmischen. Und dann auf der anderen Seite siehst du die Jungen, wie sie so strugglen und nicht wissen, was sie jetzt beim Regenrennen anziehen sollen. Gell? Und dann ist jetzt Giro, gell? Und dann Giro natürlich immer positive Erinnerungen. Und dann siehst du, schaust du so Sprint ankommen und denkst du so, das Lied, das hätte ich aber anders gefahren, das wäre ich so gefahren oder das hätte man so machen können. Da bin ich ja echt immer nur so, da fesselt es mich schon, da habe ich schon ein bisschen Wehmut. Aber ich muss auch sagen, also wenn ich das da kurz zeigen darf, da so gemütlich im Bett liegen und so chillige Podcasts machen, das hat auch echt seine Vorteile, das ist schon cool.
Ja, das glaube ich, ja. Sehr das glaube ich auf jeden Fall, dass es alles so seine Vor- und Nachteile natürlich hat. Du bist jetzt 32, ne?
32.
Was war so, bevor das jetzt
kam? Also für den Radsport?
Ja. Sag mal.
Also der wenn ich sag, ich suche mir hier jetzt gerade immer das Beste aus, gell? Also so für mich, was so für mich das Beste, was halt am coolsten aus allen Disziplinen ist, das mache ich ja gerade, weil jetzt bin ich da Betreuer beim Enduro-Rennen und ja, kümmere mich dann um die Mädels und Jungs, wenn die vom Training kommen und dann stehe ich mir da in die Pitzone und keine Ahnung, weil ich es geil finde, weil ich den Sport beeindruckend finde, dann fahre ich Cross-Country, fahre ich selber Rennen, weil ich das Rennfahren am Cross-Country geil finde und dann kann ich Straßenrennen fahren, weil ich halt einfach gut Straßenrennen fahren kann und weil ich es geil finde und ich muss mich vor keinem rechtfertigen, gell. Also momentan, das geht halt, also in dem Ausmaß, wo ich es jetzt gerade das Jahr mache, das ist halt als ein Luxus eigentlich, weil ich mir von allen das Beste irgendwie aussuchen kann. Und das ist aber schon so echt die natürlichste Form des Radsports, würde ich. Also habe ich für mich festgestellt. Gell. Also so richtig alles in einer Sparte, das ist schon sehr, also der Horizont, der schränkt sich da schon sehr ein.
Mhm. Aber es öffnet sich ja eh gerade so, ne? Das gibt ja. Also dadurch, dass die Van der Poels und Pidcocks und so und auch Van Aerts eh gefühlt auch alles machen wollen, kriegt es ja irgendwie so ein bisschen so ein ganz anderes Gefühl und gerade auch, dass natürlich ein Canyon will, dass die Movistar-Profis natürlich auch Gravel-Rennen fahren, wird das natürlich auch gepusht und, ja, und erlaubt vor allem. Ich meine, bis vor kurzem war es ja für die meisten gar nicht erlaubt, irgendwas zu machen oder Skifahren zu gehen oder irgendwas. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich dadurch, dass die Wirtschaftslage ja deutlich mehr entscheidet, glaube ich, als noch vor ein paar Jahren, gerade auch für die Profi-Rennstelle, dass dann einfach die Hersteller sagen, nee, es wäre schon wichtig, wenn Mathieu van der Poel auf dem neuen Canyon die Gravel-Weltmeisterschaft mitfährt. Oder Mohoric auf dem Merida und so, ne?
Mohoric, ja.
Ich wollte gerade sagen, Mohoric. Ne, dass die einfach da quasi best case quasi immer in dem Bereich machen, wo für die Hersteller natürlich auch das Geld ist, ne? So, die Rennräder kennen mittlerweile alle, aber es wäre doch ganz cool, wenn die Mountainbikes und die Gravelräder auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen würden.
Ja, vor allen Dingen für den Markt ist halt ein naheliegend, gell? Wenn du von einer Marke überzeugt bist, weil du da jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt ein gutes Rennrad oder du hast ein gutes Gravelrad oder du hast ein gutes Mountainbike und du findest diesen Fahrrad einfach geil, dann ist es schon naheliegend, dass du dir die gleiche Marke auch für eine andere Sparte organisierst. Das muss man halt einfach auch so sagen, gell? Klar, der Preis spielt dann schon immer noch eine große Rolle, aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der irgendwo Fahrrad zu Hause stehen hat und sich überlegt, eine andere Sparte was zu organisieren, der guckt zuerst mal bei der eigenen Marke und dann macht man sich Gedanken über den Preis. Also es ist schon so ein bisschen ein Türöffner, der, wo man auch sagt, okay, vielleicht bringt man dann mehrere Leute dazu, die Produkte zu kaufen, wenn man mehrere Disziplinen gut vertreten kann. Und ich finde so grundsätzlich die Idee oder halt einfach auch so die Marketingstrategie, die momentan halt so im Umlauf ist, für den Radsport an sich, also fürs Fahrradfahren und Spaß zu haben draußen, das ist schon gut.
Ich meine,
Spaß ist wichtig.
Ich meine, bei Pinarello, glaube ich, haben sie ja für Pidcock und Pauline Ferrand-Prévot nur das Mountainbike entwickelt, ne? Die hatten ja gar kein Mountainbike, oder?
Genau, ja, die hatten gar keins, ja.
Ja. Und das zeigt halt, wo es hingeht, weil natürlich die Anziehungskraft von zwei so Personen wie den beiden so groß ist, dass du plötzlich Hersteller hast, die sagen, okay, dann können wir ein Rad rausbringen, weil die pushen das so auf so einem hohen Level, dass das Sinn ergibt für uns. Weil wenn die einfach so ohne irgendwas jetzt ein Mountainbike raus, hätte ja wirklich niemand interessiert. So. Aber halt, das ist ein ganz anderer Ansatz jetzt. Ja, ist spannend. Was fährst du aktuell? Hast du einen Hersteller, der dich in allem unterstützt oder fährst du Mountainbike da, Straße das oder was wie bist du da gerade unterwegs?
Ja, tatsächlich habe ich einen sehr starken Partner gefunden, Lapierre. Die unterstützen mich tatsächlich in allen Bereichen. Cool. Und das ist auch sehr cool eigentlich. Also es ist auch eine neue Erfahrung und ja, ist echt, also hat sich was Gutes ergeben.
Ja, geil, das ist doch gut. Und die haben auch alles, die haben Mountainbike, die haben Cross, die haben Gravel, die haben alles im Angebot?
Also die haben alles. Also die haben sogar Enduros und E-Bikes, also da kannst alles, was das Herz begehrt.
Stark.
Das geil. Ja, ich hab einen Kollege, der Mathieu aus Nizza, der ist jetzt auch seit längerem auf Lapierre unterwegs und hatte einmal auch mit dem Gravelbike davon komplett die Kanaren durchgefahren und meinte auch stabil, hätte er auch nicht gedacht, also es geht auf jeden Fall ab. Da haben wir jetzt auch dieses eine Bike, was da so ein bisschen so leicht leuchtet, da haben wir jetzt schon ein paar Leute nämlich, weiß ich aber nur, weil ich dieses Sticker gepostet habe und mir einige Leute gesagt haben, das passt perfekt zu meinem Lafayette-Bike. Ich so, okay, geil. Weiß ich Bescheid. Deswegen weiß ich auch, dass das Logo diese Hologrammfolierung drin hat. Genau. Ja, Pösti, was steht denn jetzt an? Du hast gesagt, du bist mit deiner Freundin in Italien im Finale. Sie hat das Rennen am Sonntag. Du bist Betreuer, Unterstützer. Hast du auch dein Bike dabei, Mountainbike dabei? Bist du, was sind da so eure, gibt es da so ein paar Lieblingstrails für Leute, die sagen, yo, ich bin ja auch gerne mit dem Mountainbike unterwegs, aber so wie wir in Berlin haben wir ja nur den Teufelsberg, aber Finale hört sich gut an. Bist du öfters da oder seid ihr öfters da? Was steht an die nächsten zwei Tage?
Ja, ich war letztes Jahr schon mal da, auch zur EDR. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur den Rollercoaster. Ich hatte letztes Jahr nur einen Tag Zeit, aber das war direkt nach dem Giro. Also da war ich sehr blau eigentlich und auch noch sehr, also da war nicht so viel mit Fahrradfahren. Den bin ich gefahren, aber das ist halt, also hier ist Paradies. Heute werden wir so, wir müssen zum Engine-Check und dann werden wir sich die Power-Stages anschauen. Das sind so die Uphill-Stages beim E-Bike. Und ja, dann werde ich vielleicht so selber noch alleine eine Runde fahren gehen und dann ja, mal so gucken, vielleicht so ein bisschen Dolce Vita noch in der Stadt und gemütlich den Tag beenden.
Perfekt, perfekt. Apropos Dolce Vita, bist du eher so, wenn es um die Aperitivos geht, Team Negroni oder eher so Aperol?
Weil Negroni ist mir immer zu hart, also der fährt immer so, das fährt immer so ein, gell? Also speziell wenn man so vom Fahrradfahren zurück und dann so Negroni,
ich finde Negroni auch zu bitter. Ich finde, von Negroni kriegt man Durst. Ich finde Getränke komisch, von denen man Durst kriegt.
Ja, da kann man sich dann immer noch mal einen Aperol zwischendurch bestellen.
Kennt ihr das, wenn man so, man ist irgendwo, man trinkt die ganze Zeit irgendwie so Drinks und ich krieg dann irgendwann so krassen Bierdurst. Ich brauche dann Bier zwischendurch. Einfach zum Durstlöschen.
Ja, ich komme aus dem Land, da ist das Bier, also da wird mehr Bier als Wasser getrunken. Von dem her kann ich das ganz gut nachvollziehen.
Also, ja, sehr also du gut. Bist eher Team Aperol.
Ja, momentan bin ich eher Team Aperol, ja.
Sehr gut. Ja, wir sind...
Wenn wir vor kurzem haben wir Doku geschaut auf Arte, ganz gebildet, dass wie Campari quasi Aperol vermarktet. Und Deutschland wird jetzt in die Phase 2 eintreten, der Vermarktungsstrategie, deswegen müssen die Produktion verdoppeln. Also... In Deutschland wird man bald Aperol auch zum Abendessen trinken, nicht nur als Aperitif.
Ja, also ich
Wo war die Doku? Auf Arte?
Ja.
Ja, auf Arte, ja.
Okay, geil. Das packen wir dem
Sendestimmer. Also ich kenne das tatsächlich auch, dass Aperol auch mal einfach den ganzen Abend getrunken wird. In rauen Mengen. Aber Julie und ich sind tatsächlich gerade sehr, sehr aktiv im alkoholfreie Biere trinken und testen, weil ich mache jetzt gerade ein alkoholfreies Jahr.
Oh ja.
Und ich bin riesen Fan von alkoholfreiem Bier geworden und da haben wir jetzt ein paar Sachen schon getestet. Hast du da eine österreichische Empfehlung? Ja, ich habe eine. Kennst du dieses Edelweiß oder so? Das ist krass gut. Das gibt es hier nirgendwo, nicht mal im Getränkemarkt. Nirgendwo. Das holt mein Vater immer auf der Durchreise, wenn er irgendwo durch Österreich durchkommt und holt dann immer so 5 Kästen oder so. Dann hat er immer erstmal.
Ja, also in Österreich gibt es tatsächlich jetzt auch, also von den ganzen Brauereien, auch von den kleineren, gibt es mittlerweile schon von fast jeder Marke eine alkoholfreie Option. Also es ist sehr. Das ist echt am Vormarsch, wo man sagen muss, da hat Erdinger hat da echt den Weg geebnet. Gell? Also das war, da muss man wieder Chapeau aussprechen.
Stimmt, genau, stimmt. Bei Borre, ihr hattet doch immer Erdinger, gell?
Wir hatten erst Krombacher
alkoholfrei, genau, doch, das war dann immer so. Und dann immer so, ah ja, und wollen wir nochmal, ach stimmt, lol, das ist alkoholfrei.
Aber es stimmt, Erdinger alkoholfrei hat natürlich durch diese komplette Neupositionierung, ich meine, Klausthaler gibt es ja schon seit 1000 Jahren, aber die haben halt immer probiert, diese Kneipenbier-Positionierung zu behalten, aber Erdinger hat halt gesagt, so, nee, das ist ein Freizeitgetränk, das ist ein Sportgetränk. Und ich lieb's auf jeden Fall. Ey, Julie und ich haben von einem Hörer Bier geschickt gekriegt. Und ich muss sagen, ich habe schon getrunken, Julie.
Ja.
Und es hat mir krass gut geschmeckt. Das heißt, Steiner Bier Zwickel ist ein alkoholfreies Bio-Bier aus dem Chiemgauer Land. Susanne Haller von Fingers Crossed meinte zu mir, das ist auch irgendwo in der Nähe von Traunstein, da wo die sitzen. Und das war echt lecker. War sehr.
Ja.
Sehr fruchtig auf jeden Fall, so fruchtig, fruchtig frisch, fast ein bisschen, für mich persönlich, fast ein bisschen zu sehr in diese Craft-Bier-Note, in dieses sehr hopfige. Das ist mir dann manchmal ein bisschen zu fruchtig, aber es ist super lecker.
Und es gibt seit 1489 und Grüße gehen raus an Mr. Lulle, 93, der hat uns das wirklich Fanpaketmäßig zugesendet. So. Also nicht, dass ihr denkt, dass wir hier die Biersponsor haben, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Flash, weil ich bin eigentlich auch nicht so der Biertrinker, eigentlich gar nicht, aber so diese alkoholfreien, die finde ich, bin ich auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Wir haben jetzt noch gute 5 Minuten. Dann ist die Zeit rum, außer wir werden noch ein drittes Zoom-Meeting eröffnen. Oder wir machen einfach Pösten Power Update im Dezember.
Lass die Aufnahme 2000. Weiterlaufen und führen das ein bisschen Monolog.
Genau.
Jeder nimmt für sich einfach einzeln auf.
Genau. Jetzt zum Schluss. Pösti, deine aktuelle, was hörst du aktuell so für Tunes? Hast du irgendwie was gehört? Der Bene ist ja viel auf Hip-Hop unterwegs. Drake, da wurde ja jetzt an der Villa auch rumgeballert. Wie bist denn du da? Bist du da eher... Was hörst denn du? Oh.
Boah, also momentan viel Drum and Bass und Techno. Mhm. Ist schon geil, das ballert. Und aber so... Ja, ein bisschen Indie, Classic Rock, finde ich auch geil. Ja.
Perfekt. Da kannst du uns ja mal, wenn du eine Playlist hast oder einfach mal von deinem, ich weiß nicht, ob du über Spotify oder so hörst, so dein letzter Track, den du viel gehört hast, kannst du ja später mal durchsenden. Dann ballern wir die auch noch in die Shownotes. Und Bene,
ey,
was geht noch bei dir?
Du noch was? Bei mir, es ist ja heute Herrentag, Vatertag, Himmelfahrt, wie auch immer, was auch immer ihr feiert heute. Und bei mir ist tatsächlich, also wir haben jetzt die Aufnahme und ich muss gleich ins Krankenhaus, also nicht ich, sondern wir als werdende Familie, weil wir nochmal einen Check haben, weil bald ist es ja soweit, also so 2-3 Wochen, dann werde ich das erstmal Vater. Und da ist jetzt so, dass wir jede Woche zum Check gehen, das steht bei mir heute noch an und dann wollten wir mal angrillen, wir haben noch gar nicht gegrillt, wollten wir zwar heute mal schön angrillen. Und dann mal gucken, vielleicht halt Nachmittag noch ein bisschen aufs Rad. Es läuft wieder besser. Ich bin in den letzten Tagen wieder mehr gefahren. Ich hatte irgendwie in den letzten Wochen so wenig Zeit. Es war richtig frustrierend. Aber es ist schön, wenn man schnell merkt, dass so nach 3-4 Mal, dass man sich ein bisschen wohler wieder auf dem Rad fühlt. So das erste Mal nach 3 Wochen auf dem Rad wieder, ey, das fühlt sich alles so hölzern an. Es ist alles so falsch. Und dann bin ich natürlich auch noch schwer. Das macht es auch nicht besser. Aber ist ja zum Glück flach hier. Und jetzt rollt es zumindest wieder.
Sehr gut, sehr gut. Ah, jetzt siehst du, Pösti, du hörst überall ist Action, ob in Italien oder hier in Berlin. Bei mir geht es später nach Frankfurt. Wir haben ja am Sonntag mit Alex Bregenser. Vielleicht kennt den auch deine Freundin oder du vielleicht. Der macht ja auch Cross-Country.
Ich kenne ihn, ja.
Auch guter Wattner. Haben wir unseren.
Ich bin schon Rennen gefahren mit ihm heuer sogar.
Echt? Ja?
Ja.
Geil.
Full Gas Race.
Okay. Ja, dann sag ich dir mal.
Was? Da haben wir sie beide im gleichen Waldstück auf die Fresse gelegt. Das weiß ich noch.
Geil.
genau, und da haben wir jetzt am Sonntag unseren ersten ADHS-Ride in Frankfurt, bisschen Graveln, Social-Ride-mäßig und danach über das Thema sprechen, diskutieren. Also da sind noch die ein oder anderen Plätze frei, wenn der Podcast bis dahin rauskommt. Ja, das ist jetzt erstmal so, was bei mir noch
abgeht. Ja, geil. Ey, ich bin richtig, richtig gespannt, wie das bei dir weitergeht. Und ich würde mal einfach sagen, lass doch mal zum Ende des Jahres nochmal eine Update-Folge machen und gucken, was sich so wie dein Jahr so war, wie sich das alles entwickelt hat und ob du schon was zu 2025 dann sagen kannst vielleicht.
Ja, cool, gerne, ja.
Finde ich spannend.
Perfekt.
Und Julian, red doch mal mit Alex, ob der bei Dreamers Racing noch einen Platz für Pösti hat. Dreamers Stimmt. Racing Team.
Das kann ich machen.
Ja, geil, aber es klingt doch alles gut bei dir. Ich meine, es ist doch auch mal ganz gut, vielleicht so ein Jahr zu haben, wo man so Freelance-mäßig überall in allen Bereichen mal so reinspüren kann, reinfühlen kann. Und ich meine, bei dir scheint die Form ja zu stimmen. Und wenn du dich da gut präsentieren kannst bei den einen oder anderen Rennen.
Ich muss jetzt sagen, so körperlich, glaube ich, bin ich so stark wie noch nie. Also ich bin vor Tour of the Alps bin ich Leistungstest gefahren Und dann fahre ich halt so, keine Ahnung, so 400, zwischen 410 und 420 Watt an der Schwelle.
Ja, das ist aber, gut zu wissen für die Hörer und Hörerinnen. 420 Schwelle, das heißt, ne, das ist dein FTP. Was wiegst du?
FTP 70.
70 wiegst du, das ist schon stabil. Meinst du, das hat auch was damit zu tun, dass du gerade vielleicht auch mental in einem freieren Raum bist?
Nein, das hat, also ich habe das tatsächlich auch analysieren lassen, dann so ein bisschen von einem Coach, von einem Ex-Coach von der Anna, der Bernd. Grüße gehen raus, der hat mich so ein bisschen unterstützt auf meiner Mountainbike-Reise. Und da haben wir, also du bist, ich habe ja seit, also ich habe angefangen im November zu trainieren und habe da echt eine schöne, solide Rampe gebaut, gell? Und es war nie so, dass ich mich irgendwo abschießen musste, weil ich jetzt was beweisen muss oder weil ich zum Rennen muss oder wenn mir das Rennen nicht ins Programm passt, sondern das war halt einfach, ich war nicht einmal krank im Winter, ich habe mich einfach schön durchgehend vorbereitet und deswegen ist jetzt da super Shape, aber ja, bin jetzt im Finale.
Ja, aber ey, ich glaube da fest dran, dass das wird, ich finde das geil, hab Bock, dich wieder in der World Tour zu sehen oder irgendwo da, wo du hin möchtest. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt mal einen Deckel drauf und freuen uns aufs nächste Mal auf ein Update mit Pösti.
Jo.
Und wir wünschen euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir wissen gar nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ey, immer ein schönes Wochenende. Wochenende ist immer gut.
Wochenende ist immer gut.
Wochenende.
Also, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Wochenende!
Hat mich sehr gefreut. Und jo, das wiederholen wir auf jeden Fall.
War cool. Jo.
Also,
mach mal.
Pösti, mein Lieber.
Peace out.
Full force.
Viel Erfolg. Viel Erfolg auch für deine Freundin morgen beim Rennen. Ciao, und ciao. Wir hören uns.
Wir hören uns. Mach mal.
Ciao, ciao.
Alla. Ciao, ciao.
Ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike.